NDR Info. Echo des Tages.
Großes Aufatmen heute im Nahen Osten, sowohl in Israel als auch unter den Palästinensern. Beide Seiten haben nämlich begonnen, den auch mit deutscher Hilfe vereinbarten Austausch von Gefangenen umzusetzen. Mehr dazu gleich. Außerdem bis 19 Uhr. Der Europäische Gerichtshof verbietet die Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen. Dazu dann auch der Kommentar. Kriminologen haben ermittelt, dass die sexuelle Gewalt gegen Kinder zurückgeht. Und die Ukraine bekommt nach der Verurteilung der Oppositionspolitikerin Timoschenko den Zaun der EU zu spüren. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst aber in den Nahen Osten. Ausgelassene Freude dort heute, wie gesagt. Vor allem in Ramallah und Gaza. Zehntausende feiern da die Rückkehr palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Freigelassen im Austausch gegen den 25-jährigen israelischen Soldaten Gilad Shalit. Der war 5 Jahre lang von der radikal-islamischen Hamas festgehalten worden. Eine Tortur offenbar. Shalit war jedenfalls schwer gezeichnet heute. Einzelheiten von Sebastian Engelbrecht.
Gilad Shalit kann sich nur mit Mühen auf den Beinen halten. Ihm fällt das Gehen schwer. Er muss sich an Geländern abstützen oder wird von seinen Begleitern gehalten. Abgemagert, bleich und mit Ringen unter den Augen erscheint er am Vormittag im ägyptischen Fernsehen zu einem ersten Interview. Vor einer Woche, sagt der 25-Jährige schwer atmend, habe er überrascht von seiner unmittelbar bevorstehenden Befreiung erfahren. Heute geschieht das, woran die wenigsten glaubten. Als Gilad Shalit sich nicht mehr in Gaza, sondern auf ägyptischem Territorium befindet, beginnen die israelischen Sicherheitsbehörden, 477 palästinensische Gefangene freizulassen. 148 werden ins Westjordanland entlassen, fast 300 in den Gazastreifen und 40 ins Ausland, nach Katar, Syrien und in die Türkei. Vom Grenzübergang Rafah aus wird Shalit nach Israel gebracht, nach Kerem Shalom, das sich nur 3 Kilometer entfernt vom ägyptisch-palästinensischen Kontrollpunkt befindet. Von dort aus fliegt die israelische Luftwaffe den befreiten Soldaten zum Stützpunkt Tel Nof bei Tel Aviv. Dort empfängt ihn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Minuten später tritt der Premier auf der Luftwaffenbasis vor die Presse. Netanyahu betont noch einmal, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sei, in den Gefangenenaustausch einzuwilligen. Er spricht von dem Schmerz, den die Familien der Terroropfer jetzt empfinden, in den Momenten, in denen die Mörder ihre Angehörigen freigelassen würden. Aber unter den gegenwärtigen diplomatischen Umständen sei dies das beste Abkommen, das man habe erreichen können, so der israelische Ministerpräsident.
So viel zur Rückkehr des israelischen Soldaten Gilad Shalit aus der Gewalt der Hamas. Wie nun die Palästinenser den Gegenzug erlebt haben, die Freilassung hunderter Landsleute aus israelischen Gefängnissen, schildert nun Thorsten Teichmann.
Die Busse mit den freigelassenen Palästinensern bahnen sich den Weg vom Grenzübergang in Rafah in Richtung Gazastadt. Kinder rufen am Straßenrand, das Volk braucht einen zweiten Shalit. Die Freude der Gazaner bringt den Zeitplan der Hamas durcheinander, denn Ziel der Kolonne ist eine zentrale Jubelfeier. Es ist ein Tag der Emotionen, auch in Gaza. Für die einen ein Gefühl des Siegs, für die anderen die Freude über das Wiedersehen mit den Angehörigen. Welche politische Bedeutung der Gefangenenaustausch hat, ist schwer abzusehen. Bereits am frühen Morgen versuchen tausende Palästinenser zum Grenzübergang Rafah zu gelangen. Sie drücken und drängeln vor dem großen Eisentor zum Transitbereich. Mitglieder der Qassam-Brigaden wollen die Situation unter Kontrolle bringen. Es sind Bewaffnete mit schwarzen Wollmützen über dem Gesicht und Kajal um die Augen. Jeder mit einer Waffe, einige sogar mit einer Panzerfaust. Und so ist dieser Tag auch eine Präsentation der vermeintlichen Stärke der bewaffneten Kräfte im Gazastreifen. Ihr Befehlshaber ist Ahmed Jabari. Er hatte auf palästinensischer Seite grünes Licht für den Gefangenenaustausch gegeben. Vor dem grauen Terminal des Grenzübergangs sitzen Familien unter Zeltplanen auf Plastikstühlen, grünen und grauen. Sie warten auf Familienangehörige. Ein Mann erzählt, er sei extra aus dem Westjordanland angereist, von Tubas nach Amman, nach Kairo und dann nach Gaza, um seinen Bruder in Empfang zu nehmen. Ich danke Gott. Dann bedanke ich mich bei allen, die beteiligt waren. Deutschland, Ägypten. Und wir hoffen, dass mit Gottes Hilfe auch die anderen Gefangenen freikommen, die Gefängnisse sich leeren. Mehrere hundert Palästinenser werden über Kerem Shalom nach Gaza freigelassen. Einige von ihnen stammen aus dem Westjordanland. Sie gelten als gefährlich und dürfen nach dem Abkommen zwischen Hamas und Israel nicht zu ihren Familien zurückkehren.
Der Bonner Neurobiologe Oliver Brüstle ist eigentlich Besitzer eines Patents für nervliche Vorläuferzellen, die zur Behandlung von Nervenleiden wie etwa Parkinson oder Multipler Sklerose erprobt werden. Brüstle stellt diese Vorläuferzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen her. Und genau deswegen hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace das Patent angefochten. Ethische Bedenken. Greenpeace bekam in erster Instanz Recht, dann kam die Sache vor den Bundesgerichtshof, der wiederum den Fall an den Europäischen Gerichtshof verwies. Heute nun haben die Richter in Luxemburg ihr Urteil gefällt. Embryonale Stammzellen dürfen demnach nicht patentiert werden. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Für Stammzellforscher Oliver Brüstle war es das Ergebnis, das er in seinen schlimmsten Träumen befürchtet hatte.
Ja, ich bin sehr enttäuscht. Es ist ein sehr trauriges Signal für die vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich diesem Bereich verschrieben haben.
Ganz anders Christopher Thien, der den Prozess für Greenpeace begleitet hat.
Von schwarzem Tag für die Wissenschaft kann nicht die Rede sein. Hier ist ja nicht Forschung verhindert worden, sondern ist der kommerziellen Nutzung menschlicher Embryonen in Riegel vorgeschoben worden.
Tatsächlich ist der Europäische Gerichtshof heute dem restriktiven Kurs gefolgt, den sein Generalanwalt in seinem Gutachten schon vorgegeben hatte. Ein Verfahren, das die Zerstörung von Embryos nach sich zieht, kann nach europäischem Recht nicht patentiert werden. Denn eine Patentierung, darauf weisen die Richter ausdrücklich hin, dient dazu, eine Erfindung kommerziell oder industriell zu nutzen. Der menschliche Körper aber darf nicht kommerziell verwertet werden, und zwar in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung nicht. So schreibt es die Biopatentrichtlinie der EU fest. Konkret geht es um ein Patent, das der Bonner Stammzellforscher Oliver Brüstle schon vor über 10 Jahren angemeldet hat. Er will Nervenzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewinnen, um damit eines Tages Parkinson oder Alzheimer-Kranke zu heilen. Das kann er aber als Wissenschaftler an der Hochschule nicht alleine stemmen. Dafür braucht er Partner in der Industrie, sagte Brüstle heute in Luxemburg.
Unternehmen werden nur dann in solche Bereiche gehen, wenn sie in der Lage sind, ihre Entwicklungen zu schützen vor Kopierern. Dazu braucht es Patente. Das bedeutet, dass in Europa die Umsetzung von der Universität an die Unternehmen nicht stattfinden kann.
Was die Kritiker der Stammzellforschung gar nicht so bedauerlich finden. Um die begehrten Zellen zu erhalten, braucht der Forscher nämlich wenige Tage alte menschliche Embryos, wie sie bei der künstlichen Befruchtung erzeugt werden. Bei der Entnahme der Zellen wird der Embryo zerstört. Einmal gewonnene Stammzellen lassen sich nahezu unbegrenzt vermehren. Dennoch, das ethische Problem bleibt, meint zum Beispiel Greenpeace. Die Umweltschützer brachten Brüstles Patent vorm Bundespatentgericht zu Fall. Es schloss sich der Argumentation an, dass die kommerzielle Verwertung von Embryos unethisch sei. Der von Brüstle daraufhin angerufene Europäische Gerichtshof schließt sich dem nun an, so interpretiert es Christopher Thien für Greenpeace.
Offensichtlich will der Gesetzgeber und das Gericht ja auch eine Lenkungsfunktion haben. Wissenschaftler sollen rausgehen aus den Bereichen, die ethisch besonders bedenklich sind und auf andere Art und Weise Therapien und Forschung eben vorantreiben.
Tatsächlich wird an Verfahren geforscht, um Zellen erwachsener Menschen umzuprogrammieren. Aber, sagt Forscher Brüstle, embryonale Stammzellen seien nun mal der Goldstandard. Er fürchtet, das heutige Urteil könnte die ganze europäische biomedizinische Forschung umkrempeln.
Die Schäden sind weitaus höher für andere europäische Mitgliedstaaten. Es gibt in Großbritannien und Schweden mehr als 100 Patente zu diesem Bereich. Es gibt Unternehmen, die dort Therapien entwickeln. Die sind alle auch von dieser Entscheidung natürlich betroffen.
Welche Folgen das Urteil genau hat, müssen die Gerichte in den einzelnen EU-Staaten nun überprüfen. Tatsächlich lässt der EuGH ihnen einigen Spielraum. So muss jedes EU-Land für sich entscheiden, welche Entwicklungsstufen des frühen menschlichen Lebens es konkret als Embryo bezeichnen und schützen will. Deutschland etwa hat eines der strengsten Embryonenschutzgesetze, zum Beispiel wenn es um künstliche Befruchtung, Präimplantationsdiagnostik oder die Forschung geht.
Der Europäische Gerichtshof hat der Arbeit mit embryonalen Stammzellen enge Grenzen gesetzt. Patente sind grundsätzlich nicht zulässig, so das Urteil im Streit zwischen Greenpeace und einem Wissenschaftler aus Bonn. Der Kommentar dazu von Michael Reisenberger.
Das ist heute ein schwarzer Tag für die Menschen, die etwa von Morbus Stargardt betroffen sind, eine Erkrankung der Netzhaut, die zur Erblindung führt. Oder von Multipler Sklerose, von Parkinson oder von Jugenddiabetes. Hier gilt ja die Idee der Zellersatztherapie als hoffnungsvolles Zukunftsprojekt. Hier könnten patentierte Verfahren zu Heilungszwecken die medizinische Forschung vorantreiben. Jetzt wohl aber nicht mehr in Europa. Zumindest Folgeprodukte aus embryonalen Stammzellen tragen ab sofort den Stempel sittenwidrig. Das Luxemburger Gericht hat in einem heiklen Grenzgebiet von Medizin, Ethik und Recht allzu grob herumgefuhrwerkt, hat wenigstens 20 Jahre teilweise qualvolle Diskussionen vieler beteiligter gesellschaftlicher Kräfte beiseite gewischt. Der Auftrag der Richter hieß eigentlich nur Harmonisierung des europäischen Patentrechts. Zu regeln war nur die Verwendung von Embryonen zu Patentzwecken. Das Gericht hat hier aber überzogen. Es hat in scheinbarer juristischer Logik alle aus Embryonen gewonnenen Stammzelllinien für patentierte Anwendungen mit einem Federstrich verboten. Bewusst und nach juristischer Redlichkeit eigentlich unerlaubt, verwischt man den Unterschied zwischen einem Embryo und der Verwendung von Stammzelllinien. Die Richter geben vor, ihr Ergebnis würde sich allein aus juristischen Überlegungen herleiten, ohne auch nur im Ansatz zu den dahinterliegenden ethischen Fragen eine Antwort zu geben, die doch selbstverständlich bei Abfassung der europäischen Richtlinie eine große Rolle spielten. Und so kommt es zu dem Kardinalfehler des heutigen Urteils der großen Vereinfacher aus Luxemburg. Sie berücksichtigen nicht, dass etwa die Befruchtung von Eizellen in der Petrischale zu Fortpflanzungszwecken erfolgen darf. Sie beschäftigen sich nicht mit der Tatsache, dass bei dieser sogenannten Reproduktionsmedizin zugunsten kinderloser Menschen oft mehr Embryonen erzeugt werden, als dann für die Fortpflanzung genutzt werden können. Es handelt sich hierbei um viele tausend zeitweise tiefgekühlte Embryonen. Muss man sie einfach zugrunde gehen lassen, wie es das europäische Urteil indirekt fordert? Hier geht man mit keinem Wort auf die Frage ein, ob es nicht sogar eher der Menschenwürde entsprechen könnte, dass mit Stammzellen von solchen überzähligen Embryonen zugunsten neuer Therapien für leidende Menschen gearbeitet werden kann. Man muss sich aber genau mit dieser Frage beschäftigen, wenn man seinen Stab auch über Folgeprodukte wie Stammzellenpatente bricht, wie heute die Luxemburger Richter. Sie folgen der harten Linie des Generalanwalts Yves Bott, der sogar einen ungeheuerlichen Vergleich ins Spiel gebracht hatte, als er Stammzellprodukte mit der Verwendung von zwangsweise entnommenen Organen eingepferchter Kriegsgefangener verglich. Hier also zeigt sich, wie undifferenziert die Luxemburger Sichtweise ist, wie wenig sie vermag, die ethische Debatte mitzubedenken. Im Klartext, man stellt jetzt unter der Devise der Harmonisierung der europäischen Regeln zum Beispiel die Briten oder auch die Spanier mit ihrem Verständnis einer verantwortungsvollen Stammzellforschung regelrecht ins Abseits. Und der heutige schwarze Tag für manche kranken und leidenden Menschen, deren Interesse am Medizinfortschritt mit keinem Wort erwähnt wird, könnte auf längere Sicht auch noch Folgen haben, etwa für die Debatte um die Stammzellforschung insgesamt, aber auch für die Reproduktionsmedizin für kinderlose Menschen.
Ein schwarzer Tag für die Medizin. Michael Reißenberger kommentierte das höchstrichterliche Verbot der Patentierung von embryonalen Stammzellen. Und das hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sexueller Missbrauch von Kindern. Immer wieder ist von erschütternden Fällen zu lesen, ganz gleich, ob sie sich nun in der Kirche, in Kindergärten und Schulen oder in der Familie zutragen. Aber auch wenn der Eindruck täuscht, die sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. So hat es das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen ermittelt. Einzelheiten aus der heute vorgelegten Studie von Bettina Nutz.
Selbst Christian Pfeiffer, dem Kriminologen, war die Verblüffung noch anzusehen, die die von seinem Institut erhobenen Daten ergeben hatten. Umso langsamer sprach er den Satz der Erkenntnis aus.
Entgegen aller Erwartungen, der sexuelle Missbrauch geht drastisch zurück.
Und tatsächlich, nach den schmerzhaften Enthüllungen des vergangenen Jahres, den ergreifenden Berichten der Betroffenen über die erlittenen Verletzungen in Schulen, kirchlichen Einrichtungen, Internaten, Sportvereinen und vor allem in den Familien, nun die erleichternde Botschaft von Wissenschaftlern, die den Rückgang gerade in Familien beobachten. Christian Pfeiffer, federführend für die groß angelegte Befragung, verweist auf das Besondere des Datenmaterials. Es ist nämlich die zweite Erhebung seines Kriminologischen Instituts Niedersachsen, die zweite innerhalb von 20 Jahren, diesmal mit einer viel breiteren Basis und vor allem mit der Möglichkeit zum Vergleich. Waren es 1992 noch knapp 9% der Frauen, die vor ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt erlitten hatten, sind es jetzt noch etwas über 6%. Bei den Männern hat sich der Anteil mehr als halbiert, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Gründe hierfür sehen die Wissenschaftler rund um Christian Pfeiffer unter anderem in der weitaus größeren öffentlichen Aufmerksamkeit.
Dass wir den Rückgang des sexuellen Missbrauchs so deutlich haben, hat damit zu tun, dass wir eine Hinwendung zu den Opfern erleben Und daran haben Sie alle großen Anteil, weil Sie in den Medien umgesattelt haben, von der Fixierung auf die Täter hin zu einer Konzentration auf das, was Menschen widerfährt, die Opfer werden.
Aber auch das Schweigen der Opfer sei inzwischen gebrochen. Die Bereitschaft der Betroffenen, ihre Peiniger anzuzeigen, habe deutlich zugenommen. 11.500 Menschen hatten die Wissenschaftler befragen lassen durch anonymisierte Fragebögen. Knapp 700 Personen gaben an, als Minderjährige sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen erlitten zu haben. Wer die Täter sind oder waren, da gab es in dieser Untersuchung wenig Überraschendes.
Wir haben die beiden großen Gruppen, die Menschen außerhalb der Familie, die bekannt sind, die Nachbarn, eine wichtige Gruppe, und innerhalb der Familie die Onkel, an erster Stelle dicht gefolgt von den Stiefvätern, aber auch die Väter sind mit 10% dabei.
Die Studie gilt als erstes Zwischenergebnis. Opferverbände kritisierten indessen die Art der Untersuchung. Viele Betroffene, sagen sie, hätten den Missbrauch komplett verdrängt und machten bei Befragungen keine Angaben.
Es klingt ein bisschen paradox. Die Bundeswehr muss 35.000 Soldaten loswerden, soll aber zugleich mehr Leute anlocken. Was zunächst widersinnig erscheint, ist allerdings nachvollziehbar, sobald man die Bundeswehrreform heranzieht. Die sieht unter anderem einen Truppenabbau vor, der nach dem Ende der Wehrpflicht allerdings leicht zur Truppenauflösung führen kann, sollten sich nach dem Ende der Wehrpflicht eben nicht genügend Freiwillige finden. Kein einfaches Projekt also. De Maizière hat heute ein ganzes Paket an Maßnahmen vorgelegt, die den, wie er es nannte, Dreiklang von Abbau, Umbau und Aufbau begleiten sollen. Anja Günther berichtet.
Die Bundeswehr soll kleiner und effizienter werden. Und das geht nicht ohne schmerzhafte Einschnitte, finanziell und personell. Die Bundeswehrreform ist eben, sagt Verteidigungsminister Thomas de Maizière, eine Operation am offenen Herzen.
Dabei geht es um Fähigkeiten, dabei geht es um Standorte, aber vor allem um Menschen.
Da die Zahl der Zeit- und Berufssoldaten von derzeit 186.000 auf 170.000 reduziert werden soll, heißt das, es müssen viele Soldaten vorzeitig ausscheiden. Ihnen soll es die Bundeswehr, geht es nach de Maizière, so leicht wie möglich machen und mit jedem Mann und jeder Frau Einzelgespräche führen, was für sie oder ihn das beruflich Beste ist.
Weiterbeschäftigung bei der Bundeswehr, Weiterbeschäftigung bei einem anderen öffentlichen Arbeitgeber, Weiterbeschäftigung in der Privatwirtschaft oder eben die Trennung von ihm oder ihr. Das ist menschlich hart, aber wir versuchen das so fürsorglich wie möglich durchzuführen.
Wer die Bundeswehr vorzeitig verlässt und damit eine gesicherte Lebensstellung aufgibt, soll belohnt werden. Beispielsweise mit einer steuerfreien Einmalzahlung in Höhe von 5.000 Euro pro geleistetem Dienstjahr. Dass die Bundeswehr ihren Soldaten den Abschied mit einem goldenen Handschlag versüßt, ist nicht beabsichtigt, so de Maizière.
Wenn wir jemandem, der unter 40 ist, sagen, du kannst dir überlegen, ob du die Zukunft außerhalb der Bundeswehr findest und wir helfen dir dabei, dann ist das kein goldener Handschlag. Dieser junge Mann oder diese junge Frau wird sich nicht in die Hängematte legen und Versorgungsbezüge verfrühstücken.
Bis 2015 steht insgesamt 1 Milliarde Euro für das Begleitprogramm zur Bundeswehrreform bereit. 2/3 der Summe allein für Attraktivitätsmaßnahmen.
Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass wir uns nicht nur um diejenigen kümmern, die uns leider verlassen müssen, sondern uns um die Arbeitsbedingungen derjenigen kümmern, die bleiben. Das geht von Kinderbetreuung über Hilfen bei Umzügen und vielem anderen mehr.
Das Programm ist bis 2017 befristet und muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Außerdem ist es die Grundlage für de Maizières Entscheidung, welche Bundeswehrstandorte geschlossen werden. Diese Entscheidung gibt der Minister in der kommenden Woche bekannt. Hinter allem steht der Zwang, Milliarden im Verteidigungsetat einzusparen. De Maizière wird daher auch auf einige Rüstungsprojekte verzichten müssen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist geplant, dass die Bundeswehr deutlich weniger Eurofighter, Schützenpanzer, Kampfhubschrauber und Transporthubschrauber kauft als bisher vorgesehen. Über seine Pläne spricht de Maizière morgen mit Vertretern der Rüstungsindustrie.
Vor genau einer Woche ist die ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Angeblich habe sie ihr früheres Amt als Regierungschefin missbraucht, hieß es. Jeder wusste allerdings, dass ihr Nachfolger Viktor Janukowitsch auf diese Weise eine mächtige Rivalin kaltstellen wollte. Die EU hat den Prozess mehrfach kritisiert. Brüssel bezweifelt vor allem die Unabhängigkeit der Richter in Kiew und drohte ernste Konsequenzen an. Heute nun die Tat. Die EU hat Janukowitsch, der für Donnerstag zu Besuch angemeldet war, die Tür erstmal vor der Nase zugeschlagen. Kurz das Treffen gestrichen. Aus Brüssel, Christoph Prössl.
Die EU-Kommission war bemüht, die Absage des Treffens am Donnerstag milde zu formulieren. Sprecherin Karolina Kotova sagte, sie möchte noch einmal deutlich machen, dass das Treffen nicht abgesagt, sondern verlegt worden sei.
I would like to underline that it was not cancelled, it was postponed, because we are very much looking forward to continuing the dialogue and the cooperation.
Die Kommission habe ein Interesse daran, den Dialog und die Kooperation mit der Ukraine weiterzuführen. Als Begründung für die Terminverschiebung nannte die Sprecherin auch nicht die Verurteilung der Oppositionspolitikerin Julia Tymoschenko. Ein Sprecher von Ratspräsident Herman Van Rompuy wurde etwas deutlicher. Die Ukraine müsse in wichtigen Punkten wie der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz Fortschritte machen. Doch auch hier galt die Regel, der Ukraine nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, denn die EU hat ein starkes Druckmittel. Ein Abkommen für den Freihandel zwischen der Ukraine und der EU ist kurz vor der Fertigstellung. Präsident Janukowitsch wollte am Donnerstag mit Ratspräsident Van Rompuy und Kommissionspräsident Barroso darüber sprechen. Ende des Jahres sollte das Papier unterschriftsreif sein. Auch im Europaparlament wollen viele Abgeordnete Reformen in der Ukraine unterstützen. Guy Verhofstadt, Fraktionschef der Liberalen. Es geht auch um die Frage, welchen Weg nimmt nun die Ukraine? Geht es in die eine oder in die andere Richtung? Hat die Ukraine eine europäische Zukunft oder nicht? Und rückt vielleicht näher an Russland heran? Über diese Frage ist auch die Ukraine noch gespalten. Der ukrainische Oppositionspolitiker Arseniy Yatsenyuk, der zu Gesprächen in Brüssel ist. Wenn Timoschenko nicht freigelassen wird, ist klar, dass das Europaparlament das Abkommen nicht ratifizieren wird. Wir müssen die Demokratie stärken und Timoschenko freilassen, und das hängt vom politischen Willen des Präsidenten ab. Ein ukrainisches Gericht hatte die frühere Regierungschefin Timoschenko am Dienstag vergangener Woche in einem umstrittenen Prozess wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt. Sie wurde für schuldig befunden, 2009 mit Russland einen Gasliefervertrag unterzeichnet zu haben, der der Ukraine schadet.
Die EU lädt den ukrainischen Regierungschef Janukowitsch wieder aus. Soweit der Bericht von Christoph Prössl aus Brüssel. Damit nach Japan. In der Stadt Fukushima, ca. 60 Kilometer vom katastrophal zerstörten Atomkraftwerk entfernt. Dort haben heute groß angelegte Entgiftungsarbeiten begonnen. Ein Mammutprojekt, das Ganze. Die Dekontaminierung im vergleichsweise hochverstrahlten Stadtteil Onomachi gilt dabei auch als Modellversuch, mit dem geprüft werden soll, wie gut und wie schnell das Entgiftungsverfahren funktioniert. Informationen von Hans-Günter Kraut.
Arbeiter reinigten mit Hochdruckgeräten ein Hausdach, im Garten wurde Unterholz beseitigt und der Boden mit einem Bagger abgetragen. Der Start zur groß angelegten Entgiftung in der Stadt Fukushima, rund 60 Kilometer vom havarierten AKW Fukushima 1 entfernt, geriet auch zu einem gelungenen Fototermin für Premierminister Noda. Der neue Regierungschef war extra aus Tokio gekommen, um sich über den Beginn der Arbeiten im Stadtteil Onomachi zu informieren, wo die Verstrahlung vergleichsweise hoch ist. Es hat ja ziemlich lange gedauert, bis die Entgiftungsaktionen angefangen haben, aber jetzt hoffe ich, dass die Strahlenwerte stark sinken, meint der Besitzer des ersten Hauses, das dekontaminiert wurde. Bis Ende 2012 sollen 110.000 Grundstücke samt Einfamilienhäuser strahlenentlastet sein. Außerdem will sich die Stadtverwaltung zunächst auf die Entgiftung von öffentlichen Einrichtungen und Schulwegen konzentrieren. In höher verstrahlten Stadtbezirken sollen Reinigungsunternehmen die Arbeiten übernehmen. Sonst hofft man auf die Mithilfe von Bewohnern und Freiwilligen. Der Zuständige der Stadtverwaltung für die Dekontaminierungsarbeiten. Wir stehen ganz am Anfang unserer Aktivitäten. Es gibt noch jede Menge Hindernisse zu meistern. Die Dekontaminierung der verstrahlten Regionen um die Schrottreaktoren ist eine Mammutaufgabe mit ungewissem Ausgang. Daher gelten die heute begonnenen Entgiftungsmaßnahmen im Stadtteil Onomachi auch als Modellversuch, um die Effektivität der Dekontaminierungsmethoden zu prüfen. Die Strahlenbelastung in der Region Fukushima soll abgesehen von der hochbelasteten Zone direkt um das havarierte AKW bis März 2014 stark reduziert werden. Das Umweltministerium hatte als Ziel der Dekontaminierung einen Strahlenwert von unter 20 Millisievert jährlich verordnet. Diese Belastung ist der Grenzwert für Evakuierungen. Verantwortung und Kosten der Arbeiten übernimmt der Staat. Die Gemeinden sollen die Dekontaminierung von Gebieten selbst durchführen, in denen die Belastung über 1 Millisievert pro Jahr liegt. Innerhalb von 2 Jahren soll die Belastung hier halbiert werden und unter 1 Millisievert liegen. In Gebieten, in denen sich Schulen und Parks befinden, soll die Belastung bis 2013 für Kinder um 60% gesenkt werden. Mit den vorgegebenen Terminen will die Regierung den Evakuierten auch eine zeitliche Perspektive für eine mögliche Rückkehr bieten. Am vergangenen Freitag hatte ein Team der Atomenergiebehörde IAEA nach einer einwöchigen Inspektionstour einen Zwischenbericht vorgelegt. Darin werden die japanischen Behörden zwar gelobt für ihre Dekontaminierungsbemühungen, gleichzeitig fordert die IAEA aber auch ein effizienteres Vorgehen in den kontaminierten Gebieten. Tokio müsse sich bei den Säuberungen mehr auf bewohnte Zonen konzentrieren.
In der japanischen Stadt Fukushima beginnt die Entgiftung. Soweit der Bericht von Hans-Günther Kraut und damit zurück nach Deutschland. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hierzulande attackiert die Banken, weil die auf Agrarpreise wetten, sollen sie Mitschuld am weltweiten Hungerproblem haben. Ein heute vorgelegter Bericht zeigt, wie Spekulationen durch Institute wie die Deutsche Bank die Kosten für Lebensmittel hochtreibt. Das Geldhaus allerdings weist diesen Vorwurf zurück. Es berichtet aus Berlin Franziska Ritter.
Mit dem Preis für Nahrungsmittel zu kalkulieren, ist an und für sich nichts Verwerfliches. An den großen Börsen in New York und London wird mit sogenannten Termingeschäften gehandelt. Verträge mit einem festen Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt. So können sich Agrarhersteller und Verarbeiter gegen mögliche Preisschwankungen absichern. Für die Börse sind solche Geschäfte unverzichtbar, sagt selbst Foodwatch-Chef Thilo Bode. Doch die Spekulation mit Nahrungsmitteln habe Überhand genommen. Ein Grund?
Man hat Anfang des Jahrzehnts die Beschränkungen aufgehoben und jetzt dürfen große Anleger, wie zum Beispiel Lebensversicherungen, ihr Kapital an diesen Rohstoffbörsen anlegen. Dieses Kapital fließt kontinuierlich in diese Rohstoffbörse und deswegen steigen die Preise stetig an, bis es mal wieder einen Absturz gibt.
Kapitalanleger hätten kein Interesse an stabilen Lebensmittelpreisen. Ihnen ginge es nur um die langfristige Rendite, so Foodwatch. An dem Geschäft verdienten vor allem die Banken, egal ob die Preise sinken oder steigen, denn sie kassieren die Gebühren. Bode nimmt vor allem die Deutsche Bank und ihren Chef Josef Ackermann ins Visier. Foodwatch fordert:
Die Deutsche Bank soll einen Schritt vorangehen und aus der Spekulation mit Lebensmitteln aussteigen. Und Herr Ackermann, der ist ja auch gleichzeitig Vorsitzender des Bankenweltverbandes. Er ist sozusagen der oberste Lobbyist, Bankenlobbyist der Welt. Er soll endlich aufhören, sich einer scharfen Regulierung, die wir brauchen, gegen diese Spekulation zu widersetzen.
Neben den Banken appelliert Bode auch an die Politik. Sie soll die Spekulation mit Nahrungsmitteln eindämmen. Unter anderem, indem sie die Zahl der spekulativen Verträge begrenzt auf maximal 30% dieser Termingeschäfte.
Die Verbraucherorganisation Foodwatch gibt den Banken eine Mitschuld am weltweiten Hungerproblem, soweit der Bericht von Franziska Ritter. Und damit zum Sport. Der SSC Neapel war früher der Skandalclub der italienischen Serie A. Heute steht der Champions League-Gegner des FC Bayern für ehrliche Leute und einen sauberen Neuanfang der Stadt. Wenn das Spiel in knapp 2 Stunden beginnt, wird eines allerdings wie immer sein: das Stadion, die reine Hölle. Hans-Peter Pull.
Die Hölle des Südens heißt San Paolo. Das etwas in die Jahre gekommene Fußballstadion von Neapel wird heute Abend mit über 60.000 Zuschauern aus allen Nähten platzen. Gefürchtet sind die Napoli-Fans besonders wegen der bengalischen Feuer, die abgebrannt werden, obwohl eigentlich von der UEFA verboten. Aber ganz egal, ob mit oder ohne bengalisches Feuer, dem FC Bayern wird sicherlich heiß werden. Obwohl Trainer Jupp Heynckes relativiert:
Wir haben ja überwiegend Nationalspieler in unseren Reihen, die natürlich schon fast alles erlebt haben. Nur ist es schon richtig, wird hier auf den Rängen eine leidenschaftliche Atmosphäre herrschen, so wie die Mannschaft auch spielt. Und ich denke, dass man sich da schon auch mental darauf einstellen sollte und muss. Aber wir haben absolute Top-Spieler, die es gewohnt sind, vor großer Kulisse zu spielen und vor auch enthusiastischen Zuschauern. Und denke ich, dass uns das bei uns nicht beeindrucken wird.
Beeindruckend ist aber auch, dass die etwa 3.000 angereisten Bayern-Fans ihrem Team den Rücken stärken wollen und ihrer Mannschaft auch im bisher härtesten Spiel dieser Saison was zutrauen. Josef vom Bayern-Fanclub aus Südtirol erwartet mit seinen Kollegen:
Souveräne Leistung wie bisher. Vielleicht mit Unentschieden wäre ich auch schon zufrieden. 0-0, kriegen tun wir eh keins. Südtirol drückt Bayern die Daumen.
Heute Abend entscheidet sich in Neapel, ob die Superserie der Bayern weitergeht.
Neapel gegen die Bayern heute in der Champions League. Leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Aber einen Bericht können wir Ihnen immerhin bieten. Heute zu später Stunde, dann nach Spielschluss. Ab 23:30 Uhr in den Berichten von heute. Das Echo des Tages endet an dieser Stelle erstmal. Ihnen einen angenehmen, erholsamen Abend. Bis morgen, machen Sie es gut. Mein Name ist Golo Schmidt.